Es gibt diesen berühmten Satz von Anton Tschechow. Wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, dann wird es im letzten Akt abgefeuert. Bei der amerikanischen Autorin Jennifer Clement kann man die Waffen kaum zählen. Und sie werden benutzt. Gun Love, also Waffenliebe, heißt ihr Roman, der jetzt bei Suhrkamp auf Deutsch erscheint. Eine Reise ist das in ein ganz anderes Florida, als wir das von den Postkarten kennen. Düster und apokalyptisch wirkt das alles. Pearl, die Ich-Erzählerin, ist 14 Jahre alt und lebt seit ihrer Geburt mit ihrer Mutter im Auto zwischen einem trostlosen Trailerpark und einer riesigen Mülldeponie. Waffen sind es, die die Geschichte vorantreiben. Eine Geschichte verlorener Seelen in Trumps Amerika. Für uns hat Ursula Merz Gun Love gelesen. Frau Merz, mein Eindruck war, dass das Buch von der ersten Seite an eine ganz eigenartige Stimmung entfaltet. Ich würde es mal eine Art Mischung aus Weltende und Wärme nennen. Das Setting in diesem Trailerpark, wo die Menschen im Auto und in Wohnmobilen leben, das könnte ja trostloser nicht sein. Aber da ist die sehr wache und reflektierte Ich-Erzählerin Pearl, die sich ganz selbstverständlich und clever in dieser Welt bewegt. Und da ist auch diese sehr enge, sehr liebevolle Beziehung zu ihrer Mutter. Was war Ihr erster Eindruck?
Ein ganz, ganz ähnlicher. Ich habe mir erst mal klar machen müssen, und ich glaube, das muss jeder Leser, dass das soziale Setting und die Lebensumstände, die wir hier antreffen, durchaus real sind. Man könnte denken, das ist eine Übertreibung, aber es ist wirklich so. Diese 30-jährige Mutter, die eben sehr früh mit 16 Pearl zur Welt gebracht hat und seitdem in einem Auto lebt. Und zwar wirklich ein Auto. Also es gibt einen Vordersitz und einen Hintersitz. Ja.
Das sind wie die zwei Zimmer für die beiden.
Ja, und die beiden haben sich auch aufgeteilt. Also vorne, also da am Steuerrad, wohnt in Anführungsstrichen die Pearl, die 14-Jährige. Das Armaturenbrett ist sozusagen ihr Kinderzimmer. Da hat sie ihre minimalen Habseligkeiten aufgebaut. Und auf der Rückbank wohnt die Mutter. Die Küche ist im Kofferraum, also da sind die Lebensmittel und die Habseligkeiten und so leben die. Und man könnte das für eine absurde Allegorie oder eine Parabel halten, aber das ist es nicht. Es gibt wirklich Menschen in Amerika, die genau so leben. Übrigens auch im Silicon Valley gibt es einen riesigen Parkplatz, wo Familien mit Kindern in Autos leben. Also das nur voraus. Es ist natürlich sozusagen die unterste Unterschicht, die wir hier antreffen, die Ärmsten der Armen. Und trotzdem, und da haben Sie vollkommen recht, gibt es vom ersten Satz an, buchstäblich vom ersten Satz an, ich glaube, der heißt, meine Mutter ist eine
Tasse Zucker.
Eine Tasse Zucker. Da wissen wir schon, wir haben es mit Poesie zu tun. Mhm. Das heißt, mit Verzauberung, Kraft der Sprache, Kraft der Fantasie, Kraft der Bilder. Das ist ein seltsamer Zusammenstoß aus höllischem, realem gesellschaftlichem Leben und verzaubernden Bildern. Beide Personen, also sowohl die Tochter Pearl, vor allem aber auch ihre Mutter, die vereinen das in sich. Also vor allem von der Mutter, von der 30-Jährigen, die im Grunde wie eine größere Schwester ist und sehr noch naiv und unerwachsen irgendwie wirkt. Was sie der Pearl, ihrer Tochter, mitgeben will, ist diese Fähigkeit, noch das Schwärzeste rosarot zu sehen. Also es gibt ziemlich früh im Roman eine wunderschöne Szene, klassische Szene, die beiden liegen im Auto und schlafen ein. Das kennt man auch von Familien, die ein Haus haben. Die Mutter plappert noch so ein bisschen vor sich hin, um die Tochter zu beruhigen, kurz vorm Einschlafen. Nur liegen die beiden eben im Auto. Aber das Gespräch, das sie führen, ist wie von einer, ja, bürgerlichen, etwas verträumten Familie. Die Mutter sagt, guck mal, jetzt kommen die Sterne, der Himmel ist dunkel. Und dann sagt die Mutter, weißt du, dass man die Sterne auch hören kann. Die haben Geräusche und da liegen sie im Auto und versuchen, die Sterne zu hören. Und dann hören sie es ja auch. Also eine unglaublich poetische Szene.
Und das steht so im Widerstand Wahnsinn. Gegen diese unglaublich rauen Wirklichkeit.
Der extrem rauen Wirklichkeit. Die Luft ist sozusagen geschwängert von sehr vielem. Zum einen, Sie haben es gesagt, es ist in unmittelbarer Nachbarschaft, gibt es eine riesen Müllhalde, auf der die giftigsten Sachen verbrannt werden. Also jeder Atemzug außerhalb und innerhalb des Autos natürlich auch atmet die wahnsinnige Gifte ein. Und die Luft ist auch symbolisch geschwängert von Blei, nämlich von Waffen.
Wie ging es Ihnen mit Pearl, mit der Ich-Erzählerin, diese 14-Jährige, die äußerlich ein bisschen wie ein Engel wirkt? Die Mutter nennt sie Pearl, Perle, weil
ganz
sie
leicht
ganz
albinohaft
weiß ist.
Albino,
sie hat fast silberne Haare und eine ganz helle Haut.
Helle Haut.
Das ist ungewöhnlich. Aber die ist ja auch eine sehr reflektiert für einen Teenager, schon sehr weit. Man merkt, die Mutter hat schon viel Einfluss auf sie gehabt, glaube ich.
Ja, sie ist zum einen so ein bisschen eine Kunstfigur. Also sie ist für eine 14-Jährige weiß sie eine Spur zu viel. Also sie ist eine literarische Kunstfigur zum einen. Zum anderen ist natürlich ein Mädchen, das auf einem Trailerpark aufwächst. Und das betrifft ja jetzt nicht nur das Auto, in dem sie wohnt, sondern auch die Gesellschaft, in der sich befindet. Also um sie herum sind andere Familien, die in Autos oder in Containern oder was, die hat natürlich wahnsinnig viel gesehen. Das ist das, was man Streetwise nennt. Also deren Intelligenz und Erfahrung kann man nicht vergleichen mit der eines behüteten, geschützten Vorortmädchens. Sie ist von Natur aus sehr intelligent, aber sie ist auch wirklich einfach lebenserfahren. Also eine letztlich enorme Vitalität, um mit diesen extremen Umständen zurechtzukommen.
Und diese beiden eben, die bilden ja sowas wie eine symbiotische
Absolut.
Gemeinschaft, die Mutter und die Tochter, wie die da zusammen eigentlich irgendwie glücklich in diesem Auto hausen. Aber eines Tages wird diese eingeschworene Gemeinschaft gestört, als nämlich ein Mann in Margot, so heißt die Mutter, in ihr Leben tritt, Ailey Redmond, dem sie rettungslos verfällt. Und Pearl sagt ja auch, es gibt einen Teil, bevor Ailey kam und das danach. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Ailey wird zum Unheilsbringer für die beiden.
Das ist tatsächlich so, also der Einbruch des Satans. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Sie sagten, die leben natürlich, es wirkt einigermaßen glücklich. Aber um dem Roman gerecht zu werden, muss man sagen, er schildert jetzt nicht das Glück. Er schildert sozusagen auch, wie man im extremen Unglück sich die Dinge ein bisschen so zurechtlegen kann, dass sie in Ordnung wirken. Aber der Roman an sich verschönert nicht. Sie ist eine Illusionskünstlerin, die Mutter, aber der Roman ist es irgendwie nicht. Aber dann tatsächlich, Sie haben recht, kommt der große Einbruch. Dieser Mann, von dem man schon ahnen kann, dass er der Mutter kein Glück bringt und noch weniger der Pearl, der Tochter, die sich jetzt immer außerhalb des Autos aufhalten muss, weil er sozusagen die Rückbank mit der Mutter besetzt. Und dann fängt sie an, mehr durch den Trailerpark zu streifen, sich in einem leeren Container aufzuhalten. Und sie kommt dann auch mehr in Kontakt mit anderen Trailerpark-Bewohnern und mit dem Priester, den es dort gibt. Der ist sehr wichtig. Und langsam ahnen wir, dass nicht nur dieser Liebhaber der Mutter zum Verhängnis wird, dem Roman, sondern eben die Waffen. Man ahnt langsam, dass dieser ganze Trailerpark ein Standort für Waffenschmuggel ist.
Genau, da kommen wir zum Titel Gun Love, also Waffenliebe. Das ist ja irgendwie ironisch, denn es geht natürlich um Gewalt, um den Waffenwahn in Trumps Amerika. Jeder hat eine Waffe in diesem Roman, sogar Pearl hat am Ende eine Waffe. Und sie werden wirklich im großen Stil illegal gehandelt, nach Mexiko verschoben. Zynischerweise spielt da der örtliche Pastor eine wichtige Rolle. Und sie werden im Roman auch tödlich abgefeuert, die Waffen natürlich.
Also der Roman, man muss leider sagen, zerfällt fast in zwei Teile. Der erste Teil ist eigentlich so ein Szenario, eine Beschreibung des Lebens dieser beiden, dieser Mutter und ihrer Tochter. Und das ist ja nun ein so extremes Leben, das hätte mir persönlich als Roman gereicht.
Ja? Der erste Teil ist ganz stark, muss
der
man sagen.
Der ist ganz stark, auch sprachlich, bildlich, unglaublich. Ich kannte diese Schriftstellerin bislang nicht. Das ist auch erst ihr zweiter Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Und was wichtig ist, sie ist Amerikanerin, aber sie ist in Mexico City aufgewachsen, wo sie heute auch größtenteils lebt. Mhm. Der Roman endet ja auch in Mexiko. Mhm. Und auch ihre vorherigen Romane haben sehr viel mit Gewalt, Subproletariat, Führung von Mädchen im mexikanischen Elend zu tun.
Das heißt, sie kennt sich sehr gut aus mit ihren Gegenständen.
Sie ist milieufest, das ist ganz klar. Mhm. Also ich glaube, zum Beispiel die Poetisierung eines solchen Settings kann man sich wirklich nur erlauben, wenn man es tatsächlich real kennt, wenn man es dokumentarisch und empirisch sehr gut kennt. Ja, es kommt nun, man muss es glaube ich sagen, die Mutter wird erschossen. Pearl ist nun eine junge Waise. Es ist nicht unwahrscheinlich, ja? Also ich meine, dass in diesen Verhältnissen, dass da Menschen schneller ermordet werden als was weiß ich wo.
Es gibt ja sogar ein Wort für die Kinder, deren Eltern erschossen worden. Schutz heißen sie nämlich. Also das ist ein verbreitetes Phänomen.
Weil das sehr oft passiert, zumal dahin, wo wir jetzt kommen, also die macht sich auf den Weg, die Pearl. Es wird jetzt ein Roadmovie mit zwei anderen jungen Leuten aus dem Trailerpark, die alle verwickelt sind in den Waffenschmuggel, gelangt sie jetzt über die mexikanische Grenze, also der Roman verliert dann ihre Spur, aber es wird jetzt ein Thriller. Also aus einer sehr, sehr starken Beschreibung des Lebens wird ab der Mitte ein sehr handlungsstarker Thriller. Und dieses Thrillerhafte, es hätte es für mich persönlich nicht gebraucht.
Das geht mir ähnlich. Also ich finde, im zweiten Teil fällt der Roman doch dann deutlich ab gegenüber dem ersten Teil. Aber man muss sagen, Jennifer Clement ist eine ganz tolle, große Erzählerin. Ihr gelingen unglaublich eindrucksvolle Bilder, Metaphern. Sie ist ja auch Lyrikerin. Ja. Das merkt man dem Roman, finde ich, an. Der erste Satz, haben Sie erwähnt, ist schon toll. Meine Mutter war eine Tasse Zucker. Dann gibt es zum Beispiel ein Bild mit einem Feld aus 63 in die Erde gepflanzten Barbie-Puppen, das da eine Nachbarin macht. Oder wie sich Pearl zwischen Hunderten von Waffen auf einem Autorücksitz eingeklemmt versteckt. Das sind alles Bilder, die man im Kopf behält, wie große Filmszenen eigentlich.
Ja, eine sehr, sehr visuelle Prosa. Also es gibt viele Metaphern, aber die sitzen alle. Also es ist nicht sprachlich überreizt, sondern sehr, sehr stark. Und dazwischen gibt es auch immer einfachere, sachlichere Sätze. Und dann aber, wie Sie erwähnt haben, diese unglaublich eindringlichen, tollen Bilder.
Vielen Dank, Ursula Merz.
Gerne.
Mit ihr sprach ich über Gun Love von Jennifer Clement. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Nikolai von Schweder-Schreiner. 252 Seiten, erschienen bei Suhrkamp.